Wer in den letzten Wochen die Zeitung aufgeschlagen oder Fernsehen geschaut hat, ist vielleicht kurz erschrocken. Die Corona-Pandemie ist wieder in aller Munde. Aber zum Glück nicht wegen einer fiesen neuen Mutation, sondern weil der Ausbruch jetzt 5 Jahre zurückliegt. Damals haben wir Begriffe gelernt, die wohl nur die wenigsten vorher schon mal gehört haben. Lockdown zum Beispiel, PCR-Virustest oder auch mRNA. Obwohl schon seit Jahrzehnten an der mRNA geforscht wird, ist sie erst durch die Corona-Impfungen so richtig berühmt geworden. Die mRNA-Impfstoffe haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Pandemie in den Griff zu kriegen und damit viele Menschenleben zu retten. Und womöglich war das erst der Anfang einer steilen Karriere. Denn es mehren sich die Hinweise, dass die mRNA-Technologie noch weitaus größeres Potenzial hat. Einige WissenschaftlerInnen hoffen sogar, mit Hilfe von mRNA den Krebs zu besiegen. Wie realistisch ist das? Wo steht die mRNA-Forschung heute? Und wie funktioniert das alles überhaupt? Das hört ihr in dieser Folge vom Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Max-Delbrück-Center.
mRNA-Impfstoff. Das klingt komplett künstlich. Ist es aber nicht. Messenger Ribonucleic Acid oder auf Deutsch Botenribonukleinsäure gehört zu den grundlegenden Features unserer Körperzellen. Man nennt sie Boten-RNA, weil sie in der Zelle regelt, welche Proteine gebaut werden. Die Proteine wiederum bestimmen, was eine Zelle kann und wie sie sich verhält. Beispielsweise eben bei Kontakt mit Coronaviren. Diesem unscheinbaren Vorgang hat Professor Markus Landthaler sein Forscherleben verschrieben. Schon lange vor Corona war er fasziniert von der enormen Bedeutung, die die mRNA für den Körper hat. Am Max-Delbrück-Center in Berlin leitet Landthaler eine Arbeitsgruppe mit dem Titel RNA-Biologie und posttranskriptionelle Regulation. Mein Kollege Johannes Schmidt hat mit ihm über den Stand und die Zukunft seiner Forschung gesprochen. Zuerst mal hat Johannes ihn gebeten, zu erklären, was RNA und mRNA sind und was sie in unseren Zellen tun.
RNA steht für Ribonukleinsäure und die mRNA ist sozusagen eine Unterform oder eine Subform der RNA und die steht, wie schon vorher in der Anmoderation genannt, für auf Deutsch Boten-RNA. Die RNA ist ein Molekül, das in unseren Zellen eine wichtige Rolle spielt, nämlich als Botenstoff für die Anleitung von Proteinen, die aus den Zellkern zu den Produktionsstätten in Ribosomen in der Zelle kommen. Können Sie die RNA, letztendlich die mRNA, als eine Art Botschaft oder eine Information für die Zelle sozusagen nutzen, indem man zum Beispiel der Zelle sagt, bau mir ein Protein. Und das ist das eben, was man bei den Corona-Impfstoffen genutzt hat. Und zwar die Corona-Impfstoffe, die von BioNTech und Moderna produziert wurden, basieren auf mRNA. Dabei bringt man dem Körper letztendlich bei, mithilfe der mRNA, ein Stück des Virus zu produzieren, eins der Virenproteine, und zwar das Spike-Protein. Was der Körper daraus lernt, ist letztendlich dieses Protein zu erkennen, das Spike-Protein des Virus, und sozusagen sich auf die echten Viren vorzubereiten. Und dieses Prinzip, diese Botschaft an die Zelle oder den Körper zu geben, kann natürlich auch genutzt werden für andere virale Erkrankungen wie die Grippe oder für HIV und natürlich, um zum Beispiel Krebs zu behandeln.
Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Man nutzt diese Botenstoff-RNA, um ganz gezielt den Proteinen in der Zelle einen Auftrag zu geben, etwas Bestimmtes herzustellen, ein bestimmtes Eiweiß herzustellen und dadurch der Zelle ganz bestimmte Funktionen zu geben. Kann man das so sagen?
Genau. Letztendlich übergibt man der Zelle die Botschaft, ein gewisses Protein, das die Zelle normalerweise nicht machen würde, eben zu produzieren. Und die große Fragestellung ist natürlich jetzt, wie man diese mRNA in gewisse Zellen bekommt, wie man dafür sorgen kann, dass diese mRNA stabil genug ist, wie diese mRNA in der Zelle wirklich entsprechend viel Protein produziert oder die entsprechende Menge, die eben gebraucht wird. Und dann natürlich herauszufinden, was mit dieser mRNA passiert, wenn sie abgebaut wird.
Ja, dann wollen wir gleich mal drauf gucken, was das in der Gegenwart bedeutet und woran Sie konkret arbeiten, Herr Landthaler. Vielleicht noch eine Frage nochmal zum Abschluss von einem kleinen Corona-Rückblick. Viele Leute haben während der Pandemie der mRNA-Technologie misstraut, weil sie eben direkt in die Körperzelle eingreift und dort quasi die Arbeit der Zelle manipuliert. Deshalb möchte ich Sie gern fragen, besteht da keine Gefahr, dass die Manipulation der mRNA unvorhersehbare Folgen hat? Kann man das alles ganz präzise planen und absehen?
Ja, es gibt natürlich viele vorklinische Studien und dann klinische Studien, die sicherstellen sollen, dass solche mRNA-Impfstoffe sicher sind. Wenn man der Zelle natürlich die Information für die Produktion eines Proteins beibringt, dann kann natürlich die Zelle dieses Protein produzieren. Was dann letztendlich mit diesem Protein passiert, ist dann natürlich abhängig davon, welches Protein produziert werden sollte. Was dann letztendlich für Folgen daraus entstehen können, ob zum Beispiel dann wirklich eine entsprechende Immunantwort zustande kommt, die dann eben dieses fremde Protein erkennt, zum Beispiel das Protein eines Virus, oder falls dann Abbauprodukte dieses Proteins sich in der Zelle verteilen und im Körper und dann möglicherweise Veränderungen hervorrufen. Das sind natürlich Sachen, die aufs Genaueste untersucht werden. Aber letztendlich, die mRNA selbst ist ja eigentlich ein Teil der Zelle. Das Einzige, was bei den mRNA-Impfstoffen dann eben getan wird, ist letztendlich eine einzelne weitere mRNA in die Zelle zu bekommen, die dann eben ein Protein produziert, das die Zelle normalerweise nicht synthetisiert oder produziert.
Ja, man hört schon raus, Herr Landthaler, Sie sind auf jeden Fall ziemlich fasziniert. Was fasziniert Sie denn eigentlich so an dem Thema? Warum forschen Sie damit so großer Leidenschaft?
Also wir sind letztendlich interessiert, wie die Zelle genetische Informationen nutzt, um Proteine herzustellen. Und mRNA selbst wird natürlich auch auf verschiedensten Ebenen reguliert. Zum einen muss die synthetisiert werden. Die Zelle muss wissen, wann eine mRNA produziert wird. Dazu stellt die gewisse Schalter an oder ab, um dann eben mRNA zu produzieren. Wenn die mRNA dann vom Zellkern in Zellplasma gelangt, muss es hier Mechanismen geben oder gibt es Mechanismen, die dann eben dafür sorgen, wie lang so eine mRNA letztendlich überlebt, also wie stabil so eine mRNA ist. Und dann als nächsten Schritt werden davon natürlich Proteine produziert. Und die Zelle muss natürlich dann wissen, wie viel Protein von der entsprechenden mRNA produziert werden muss. Und all diese Kontrollmechanismen laufen über RNA-bindende Proteine ab. Und wir sind letztendlich interessiert, wie diese RNA-bindenden Proteine zu einem gewissen Zeitpunkt mit der mRNA interagieren, sozusagen an die mRNA anhaften und dann sozusagen die entsprechenden Funktionen an die zelluläre Maschinerie weitergeben, um zum Beispiel die RNA abzubauen, um die RNA in Proteine zu übertragen oder dann letztendlich die mRNA abzubauen.
Ja, man hört schon raus aus dem, was Sie erzählen, Sie sind Grundlagenforscher. Das heißt, es geht bei Ihnen, bei Ihrer Forschung zunächst mal jetzt nicht darum, direkt einen praktischen, konkreten Nutzen zu verfolgen, sondern zuerst mal zu verstehen, was überhaupt ist. Ich möchte trotzdem fragen, haben Sie sowas wie einen persönlichen Traum oder ein Ziel mit Ihrer Forschung, irgendwas, das Sie gern erreichen würden?
Wir sprechen natürlich jetzt immer nur von einer Zelle, ja, und der Körper besteht aus tausenden verschiedenen Zellen, die natürlich unterschiedliche Proteine tragen, die diese Prozesse regulieren. Und wichtig wäre es natürlich, wenn man eines Tages zum Beispiel eine mRNA als Therapeutikum in eine Gehirnzelle bekommen möchte. Wie können wir dafür sorgen, dass diese mRNA zum Beispiel im Gehirn, in einem Neuron, in der Nervenzelle wirklich optimal abgelesen wird? Wie wird diese mRNA stabilisiert? Wie können wir dafür sorgen, dass eine gewisse Menge Protein produziert wird? Und letztendlich geht es so ein bisschen darauf hin, wie spezifisch diese Prozesse in verschiedenen Geweben und Zellen des Körpers letztendlich ablaufen. Was natürlich interessant wäre herauszufinden, wie zum Beispiel, wenn Neuronen aktiviert werden, welches Set von mRNAs wird produziert, welche Faktoren sind da involviert, um dann letztendlich Proteine abzulesen und was können wir daraus lernen? Ja, ist zum Beispiel der Prozess des Gedächtnisses ist ja von Proteinproduktion abhängig. Ja? Und wie muss dann letztendlich eine mRNA gestaltet werden, um entsprechend viel Protein oder wenig Protein zu produzieren, um solche biologischen Vorgänge dann zu realisieren?
Das heißt, man könnte sagen, Sie versuchen, diese Prozesse bis ins Kleinste nachzuvollziehen und im Grunde die letzten Geheimnisse der Zelle und der mRNA zu lüften. Könnte man das als Ihren Forscherziel beschreiben?
Genau, das ist eins der Ziele und natürlich herauszubekommen, diese RNA-bindenden Proteine, die diese Prozesse wirklich regulieren. Das ist letztendlich das Forschungsziel unserer Arbeitsgruppe und das ist immer noch ein langer Weg, weil es ungefähr 1500 bis 1700 RNA-bindende Proteine gibt, die eben diese Prozesse der mRNA regulieren können. Und bisher sind ungefähr 400 davon bekannt, was die tun, welche Regulation die erfüllen und welche Prozesse die einleiten. Und die Frage ist natürlich, was die restlichen 1000 Proteine, welche regulatorischen Vorgänge die beinhalten.
Ja, damit sind wir ja schon in der Gegenwart angekommen. Wo steht denn die RNA-mRNA-Forschung aktuell? Welche Fragen, welche Probleme werden momentan da in der wissenschaftlichen Szene diskutiert?
Sicherlich die Frage, wie man noch mehr Protein produzieren kann. Letztendlich gibt es auf der mRNA Bereiche, die der Regulation dienen. Da gibt es einen 5-Strich-Bereich, der am Anfang der mRNA ist, bevor letztendlich der Bereich kommt, der dann für das Protein kodiert. Und gerade bei der Translation spielt dieser 5-Strich-Ende, der Anfang der mRNA, eine ganz wichtige Rolle, um zu beeinflussen, wie viel Protein denn letztendlich produziert wird. Und gerade für biotechnologische Prozesse zum Beispiel ist es natürlich wichtig, wenn man für therapeutische Proteine mehr Protein produzieren möchte, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sehen diese regulatorischen Regionen am Anfang der mRNA aus, um wirklich maximale Menge von Protein zu produzieren. Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch im Körper, ja, in der Zelle, wenn man eine mRNA verabreicht. Wie kann ich noch mehr Protein produzieren, wenn zum Beispiel mehr Protein gebraucht wird? Im Moment geht die Forschung dahin, diese regulatorischen Elemente in dem 5-Strich-Ende am Anfang der mRNA zu definieren und zum Beispiel mit artifizieller Intelligenz herauszufinden, wie man diese Sequenzen optimieren kann. Weil es kann sicherlich sein, dass es vielleicht in der Natur diese Sequenzen gar nicht gibt, sondern dass man die eben künstlich generieren muss, um wirklich sozusagen das Maximale aus der Zelle herauszuholen.
Und womit beschäftigen Sie und Ihr Team am Max-Delbrück-Center sich gerade konkret? Also ich habe es eben schon erzählt, Sie leiten eine Arbeitsgruppe mit dem Titel RNA-Biologie und posttranskriptionale Regulation. Können Sie uns vielleicht mal einen Einblick geben in Ihre konkrete Arbeit aktuell?
Ja, wir arbeiten mit einem Kollegen in Köln zusammen und im Moment an einem interessanten Protein. Das ist eine RNA-Helikase, die letztendlich RNA-Strukturen sozusagen auflöst. Diese RNA spielt eine ganz wichtige Rolle in einem Prozess, der Nonsense-Mediated Decay heißt. Das ist sozusagen ein Prozess, der dafür sorgt, dass mRNAs, die einen Fehler tragen, gezielt von der Zelle abgebaut werden können. Und die Frage ist natürlich, wie diese Prozesse ablaufen und welche Regulation über diesen Mechanismus ermöglicht wird. Und eine konkrete Fragestellung ist eben hier zum Beispiel, eines der wichtigen Proteine aus der Zelle zu entfernen und dann zu gucken, welche mRNAs dadurch stabilisiert werden, um zu verstehen, wie dieser Abbauprozess in der Zelle stattfindet und welche Signalsequenzen letztendlich notwendig sind, um die RNA abzubauen. Das ist ein Teil unserer Forschung im Moment. Der andere Teil geht in die Richtung, wie viel Protein wirklich von der mRNA produziert wird. Da gibt es verschiedene Komplexe, die aus verschiedenen Proteinen bestehen, die, wie gesagt, diesen Anfangsbereich der mRNA regulieren können. Und für uns ist so ein bisschen ja, eine Frage zu beantworten, die sich seit 30 Jahren gestellt wird. Es gibt verschiedene Komplexe, wie gesagt, die diese Regulation erfüllen. Und die Frage hier ist, welche Komplexe, welche mRNAs regulieren, um letztendlich spezifischer eingreifen zu können, zum Beispiel für therapeutische Zwecke, um herauszufinden, welche Komplexe abgeschaltet werden müssen, um zu verhindern, dass gewisse mRNAs translatiert werden, also in Proteine übersetzt werden. Das ist so das zweite größere Standbein im Moment im Labor.
Wollen wir mal rauszoomen aus der Zelle, aus den kleinsten Bestandteilen und auf den Mensch als Ganzen gucken. Was könnte uns da denn in Zukunft noch ermöglicht werden mithilfe von mRNA-Technologie?
Ja, im Moment ist natürlich ein großes Thema im Bereich der mRNA-Therapeutika, die Immuntherapie gegen zum Beispiel Krebs, ja. Dass es natürlich sein kann, dass eine Krebszelle gewisse Proteine produziert, die in den normalen Zellen eigentlich nicht vorhanden sind. Man könnte jetzt den Zellen und dem Immunsystem natürlich über mRNA diese Botschaft schicken, hier Immunsystem, erkenne dieses fremde Protein und dann würde unser Immunsystem zum Beispiel auf die Krebszellen reagieren und möglicherweise diese Krebszellen abtöten. Die andere Sache ist natürlich Genomveränderungen, also mögliche Anwendungen in der Gentherapie. Die laufen ja hauptsächlich über diese Genschere, CRISPR-Cas9. Und hier kann man natürlich zum Beispiel mRNA nutzen, um diese Genschere in den Zellen zu produzieren. Um dann letztendlich der Zelle zu sagen, produziere die Genschere. Und dann kann gezielt eben der Bau dieser Genschere in der Zelle verwirklicht werden. Und diese Genschere sucht sich dann im Genom zum Beispiel die fehlerhafte Stelle, die dann eben gezielt rausgeschnitten wird oder repariert werden kann. Die andere Sache ist natürlich, dass wir im Moment natürlich auch mRNA-Produktion, also wie viel mRNA letztendlich in der Zelle ist, kann natürlich auch für diagnostische Zwecke genutzt werden. Dadurch, dass Veränderungen, die bei Krankheiten entstehen, natürlich oftmals durch Veränderungen der Genexpression zustande kommen, spiegeln sich natürlich wieder, in was für mRNAs in der Zelle produziert werden. Und diese Veränderung kann man natürlich nachweisen. Es gibt mittlerweile Sequenziermethoden, wo man letztendlich die einzelnen Bausteine der RNA abgelesen werden, um herauszufinden, welche mRNA von welcher mRNA wird mehr oder weniger gemacht. PCR ist eine Möglichkeit, um zum Beispiel diese Veränderungen auch zu messen. Und dann kann man natürlich versuchen, das als Diagnostikum zu nutzen, zu sehen, dort wird eine mRNA in fälschlicher Weise produziert, zu viel davon oder zu wenig, das dann eben nachgewiesen kann in der Diagnostik. Man kann natürlich auch RNA als Ziel für Therapeutika nutzen. Zum Beispiel können mRNAs gezielt von kleinen RNAs wie siRNAs abgebaut werden. Das heißt, mRNA sind nicht nur da, um Proteine zu produzieren, sondern man kann auch wirklich die als Ziel für Therapeutika nutzen, indem man eben sagt, diese mRNA, von der gibt es zu viel. Wir möchten jetzt zum Beispiel diese mRNA abbauen. Und dazu gibt es schon Anwendungen. Es gibt auch zugelassene Medikamente, die darauf beruhen, diesen kleinen interferierenden RNAs, Small Interfering RNAs, als iRNAs, die dann eben verabreicht werden können, um gezielt mRNAs abzubauen.
Dann würde ich gerne bei zwei Stichworten nochmal nachfragen. Das eine ist die Genschere CRISPR, die Sie gerade eben schon erwähnt haben. Und da geht es dann darum, zum Beispiel Erbkrankheiten zu bekämpfen und halt eben Abweichungen in der RNA quasi zu korrigieren, um Erbkrankheiten aus dem Weg zu schaffen. Oder was wäre ein Anwendungsbereich hier?
Genau, das wären die Anwendungen, letztendlich Erbkrankheiten zu heilen, indem man wirklich langfristig nicht wirklich die Veränderungen auf der RNA sorgt, sondern wirklich die genomische Information so verändert, dass die Zelle jetzt wieder eine RNA produziert, die wirklich die entsprechende Sequenz hat, die sie haben sollte. Also hier wird nicht wirklich auf RNA-Ebene eine Veränderung hervorgerufen, sondern wirklich auf Ebene der DNA, also der Erbinformation, damit diese Erbinformation auch wirklich dann wieder in die entsprechende richtige mRNA-Information übertragen werden kann.
Das klingt in der Tat nach großen Möglichkeiten und die vielleicht zumindest für mich faszinierendste und wahrscheinlich auch für viele Leute spannendste, die möchte ich zum Schluss jetzt nochmal erfragen, und zwar die Möglichkeit, tatsächlich Krebs zu besiegen. Da habe ich auch einiges zu gelesen und möchte Sie jetzt gern fragen, wo stehen wir da? Sie haben eben gesagt, man kann, wenn die Krebszelle gewisse Proteine produziert, kann man genau da drauf gehen, so ähnlich wie beim Coronavirus. Heißt das, dass wir in absehbarer Zeit damit rechnen können, dass man einfach wie bei Corona zum Hausarzt geht und holt sich eine mRNA-Spritze und kann damit quasi vorbeugend gegen Krebs vorgehen? Oder wo stehen wir da aktuell?
Ja, das ist letztendlich der Traum, dass wir soweit eines Tages sein werden. Die Frage ist natürlich, ob wir in diesen Krebszellen entsprechend viele Proteine finden, die eben einzigartig sind für diese Krebszelle. Weil was wir letztendlich tun, um sozusagen uns selbst gegen einen Krebs zu impfen, ist natürlich ein Protein zu finden, das nur in der Krebszelle vorhanden ist, ja? Dass dann sozusagen unser körpereigenes Abwehrsystem, das Immunsystem, diese Zelle als fremd erkennt, ja, weil wir eben über den mRNA-Impfstoff sozusagen den Körper daraufhin trainiert haben, diese Zelle abzutöten. Das ist im Moment so ein bisschen, glaube ich, die große Frage. Gibt es solche Proteine, die eben spezifisch sind für Krebszellen? Krebszellen tragen Veränderungen in der Erbsubstanz, die dann möglicherweise in veränderte Proteine übertragen werden. Kann man solche Proteine erkennen? Gibt es solche Proteine? Und dann können diese Proteine wirklich als Impfstoffe genutzt werden, um dann letztendlich eine veränderte Zelle abzutöten. Da geht im Moment die Forschung hin und da gibt es schon die ersten Erfolge. Und da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch viel, viel interessante Arbeiten darüber lesen können.
Letzte Frage, Herr Landthaler. Glauben Sie, dass wir da schon in den nächsten Jahren echte Durchbrüche, richtig dicke Schlagzeilen hören werden? Oder raten Sie da zur Geduld, so nach dem Motto, das kann schon alles noch eine ganze Weile dauern, bis wir da wirklich handfeste Ergebnisse haben?
Ja, ich meine, viele der Sachen stehen natürlich in der frühen klinischen Forschung und zeigen die ersten Erfolge. Und bis sowas natürlich dann wirklich von den Zulassungsbehörden genehmigt wird, dauert es meist einige Jahre, aber ich glaube, in den nächsten 5 bis 8 Jahren können wir hier bestimmt mit Anwendungen rechnen können, die dann wirklich auch zugelassen werden.
An der Ribonukleinsäure wird seit Jahrzehnten geforscht und die Corona-Impfung hat gezeigt, welches Potenzial in der RNA-Technologie steckt. Professor Markus Landthaler arbeitet daran, die letzten Geheimnisse zu lüften, damit wir bald hoffentlich auch noch weiteren Krankheiten den Garaus machen können. Vielen Dank an Professor Landthaler für das Gespräch und an meinen Kollegen Johannes Schmidt, der mit ihm gesprochen hat. Und das war's für diese Woche vom Forschungsquartett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag. Wenn ihr in der Zwischenzeit auf spannende Forschungsthemen stoßt, die wir uns im Podcast mal genauer ansehen sollen, dann schreibt uns doch. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Spotify oder Apple Podcast einen Kommentar hinterlassen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und mit netten Worten oder 5 Sternen bewertet. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Macht's gut und bis nächste Woche.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Max-Delbrück-Center.